Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
Im schleswig-holsteinischen Kiel am Geomar sitze ich gegenüber von Helena Haus. Die ist Wissenschaftlerin hier am Geomar und beschäftigt sich im Wesentlichen mit dem Plankton in tropischen Ozeanen. Hallo Helena.
Hallo.
Was ist Plankton?
Plankton sind Tiere, die nicht selbst bestimmen können, wo sie hinschwimmen wollen. Das heißt, sie können eigentlich nur mit den Meeresströmungen treiben. Sie können sich in einer Senkrechten bewegen, also nach oben schwimmen und nach unten schwimmen, aber sie können eigentlich nicht jetzt sagen, ich möchte jetzt gerne von den Kapverden zu den Kanaren schwimmen, sondern da werden sie einfach von den Wassermassen bestimmt.
Wie machen die das, dass sie immerhin die Höhe variieren können? Selbstständig, willentlich. Haben die einen Willen? Nee, die haben keinen Willen.
Ja doch, sie haben schon einen Willen. Sie möchten nicht gefressen werden, sie möchten überleben und ihre möglichst viele Nachkommen erzeugen.
Okay.
Und das erreichen sie zum Teil mit diesen Vertikalwanderungen, weil sie verstecken sich dann am Tage in der Tiefe, wo sie nicht gesehen werden können und wandern nur nachts an die Oberfläche zum Fressen.
Wie machen die das?
Die schwimmen. Also sie können schon schwimmen. Das sind kleine Krebstiere und Quallen und sowas, die können sich schon bewegen, sie sind halt nur nicht schnell genug, um gegen Strömungen
anzukommen. Ah, okay, genau. Verstehe.
Eine andere Definition wäre, die sind so langsam, dass man sie mit einem langsam gezogenen Netz fangen kann. Das heißt, das sind auch unsere Arbeitsgeräte, sind eben Planktonnetze, das ist sind verschiedene Rahmen, die dann hinten so eine Gase dran haben, also verschiedene Maschenweiten für kleine Tiere.
Ich würde jetzt eigentlich erwarten, dass auch so ein Krebs, den ich dann mal so am Strand rumlaufen sehe, dass der auch nicht kräftig genug ist, um gegen eine Strömung anzukommen. Wäre der dann auch Plankton?
Naja, der Krebs, den man am Strand laufen sieht, der ist kein Plankton, denn der läuft ja am Boden. Also die Tiere, die uns oder die mich jetzt besonders faszinieren auch, die sehen ja niemals den Meeresboden und auch nur ganz selten wirklich die absolut oberste Wasserschicht, sondern die bewegen sich komplett in diesem freien Raum dazwischen. Also wirklich das, was wir pelagisch nennen, die sind einfach in der freien Wassersäule.
Pelagisch?
Das nennen wir pelagisch, ja.
Im
Freiwasser.
Okay, verstehe. Pelagisch ist ein anderes Wort für Freiwasser.
Genau.
Okay. Was fasziniert dich daran? Weil du sagtest gerade, dass sie dich faszinieren würden.
Ja, mich begeistert das, wie die Tiere sich in diesem dreidimensionalen Raum orientieren, an was für Umweltvariablen sie sich dann ja doch festhalten. Also es ist ein ganz klar strukturiertes Habitat auch. Also sowohl, wenn man sich jetzt die Tiefenschichten anguckt, wir haben eben diese Netze und auch Kamerasysteme, mit denen wir ganz fein auflösen können, wer in welcher Tiefe jetzt ist. Und das ist nicht, wie wir jetzt denken würden, einfach ein durchmischter Wasserkörper, sondern es ist ganz klar verteilt, wer in welchem Stockwerk lebt. Und das ist für uns als Menschen, die wir uns auf einem zweidimensionalen Raum sozusagen bewegen, ist das schwierig zu erfassen und das macht es so interessant. Also ich finde das sehr, sehr faszinierend.
Kannst du erklären, wer warum auf welchem Stockwerk lebt? Also gibt es da eine Hierarchie in irgendeiner Form? So, was ist der König oben oder
so? So kann man das nicht sagen. Sie suchen natürlich immer die Bedingungen, an die sie selbst am besten angepasst sind, was eben durch Jahrtausende Evolution geschehen ist, und teilen sich so den Raum ein bisschen auf. Also da, wo jetzt die jeweilige Art ihre Nahrung findet, wo sie vielleicht am wenigsten von Räubern gejagt wird, wo sie vielleicht eine günstige Temperatur vorfindet für ihren Stoffwechsel, da bleibt sie dann eben, also diese Art. Und so werden diese verschiedenen Ressourcen und Räume sozusagen aufgeteilt zwischen den Planktonorganismen.
Wenn du sagst, die bleiben an ihrem Platz und gleichzeitig steigen sie aber hoch und runter zur Nahrungssuche. Manche. Steigen die da durch oder verschiebt sich der gesamte Klotz sozusagen?
Es verschiebt sich tatsächlich bei einem Großteil der gesamte Klotz. Man sieht das auch gut auf akustischen Aufnahmen, die wir machen, also mit verschiedenen Echoloten, wo wir Schall in den Ozean senden und dann die Rückstreuung messen. Also dann bekommt man eben so ein Plot der Rückstreustärke und da sieht man eben diese tiefe Schicht, die liegt im Atlantik, wo wir arbeiten, so bei 400 Metern, wo bei Tage die ganzen Tiere sitzen. Das ist dann hauptsächlich eben verschiedene Krillarten und kleine mesopelagische Fische und sowas. Und da sieht man dann wirklich in der Dämmerung, wie dieser gesamte Teppich gleichzeitig, oder manche teilen sich auch ein bisschen auf, aber wie ein flächiger Teppich, der während der Dämmerung aufsteigt an die Oberfläche. Das ist schon wirklich eine konzertierte Bewegung.
Kann man das mit bloßem Auge sehen?
Das kann man bei manchen mit bloßem Auge sehen. Wenn man jetzt nachts auf Station ist, dann sieht man manche Tiere an der Wasseroberfläche. Jetzt auf dieser Poseidon-Fahrt, von der wir gerade zurückgekehrt sind, da hat man eine Art, ein gelatinöses Plankton, ein Feuerwalzen, die sind so 10 bis 20 Zentimeter lang und sehen aus wie so weißliche Gurken sozusagen. Die schwammen da wirklich zu Tausenden an der Meeresoberfläche und sind dann morgens wieder runtergewandert. Das hat man mit bloßem Auge gut gesehen.
Und was machen die an der Meeresoberfläche?
Fressen.
Fressen. Was fressen die?
Kleineres Plankton. Also die. Okay. Es kann ja nur dort Phytoplankton, also Algen, die Licht brauchen zum Wachsen, die können ja nur an der Oberfläche wachsen. Das heißt, in den oberen, ich sag mal 100 Metern oder 150 Metern findet Primärproduktion statt. Das heißt, das ist die Umwandlung von CO2 in Biomasse, mhm, unter Einwirkung von Sonnenlicht. Und das ist die Basis des Nahrungsnetzes im Ozean. Das heißt, das sind wirklich die Organismen, die am Anfang gefressen werden und worauf eigentlich alle aus sind. Das heißt, es kommen dann auch Tiere, die wiederum größere Tiere fressen, aber alles konzentriert sich an der Oberfläche nachts, weil dort die Primärproduktion, sozusagen die Weidegründe sind, wo die Primärproduktion stattfindet.
Dann müsste vermehrtes Algenwachstum aber doch total klasse sein, oder? Weil wir beklagen uns doch immer darüber, wenn Algenwachstum sich verstärkt.
Das kommt drauf an, wo man ist. Also das ist der Fall hier in der Ostsee oder auch in unseren Randmeeren in Europa. Da ist natürlich der von uns gemachte Nährstoffeintrag einfach zu viel. Das ist ungünstig. Da wird dann zu viel produziert, das sinkt ab und verursacht diesen Sauerstoffmangel in der Tiefe, hier in der Ostsee vor allem. Im tropischen Ozean, der eigentlich sehr nährstoffarm ist, der ist ja auch ganz blau. Man sieht ja mit bloßem Auge, dass es ein blauer Ozean ist. Blau, sagt man ja, ist die Wüstenfarbe des Meeres, da sind wenig Algen. Blau heißt nährstoffarm.
Ach, das heißt, das schöne Meer ist eigentlich das tote Meer.
Nein, tot ist es nicht, so kann man das nicht sagen. Es sind dann andere Organismen, die daran angepasst sind, dass es eben nährstoffärmer ist. Es ist auch sehr viel diverser. Also der tropische Ozean beheimatet mehr Arten als jetzt unsere nährstoffreichen Küstenmeere. Aber man kann schon sehen, wenn jetzt in diesen blauen Ozean Struktur eingebracht wird, die Nährstoffe einträgt, wie zum Beispiel die Inseln. Also die kapverdischen Inseln liegen ja wirklich mitten im Atlantik, mhm, und stellen aber so eine kleine, sozusagen eine kleine Erhebung des Meeresbodens dar. Und daran brechen sich interne Wellen, also physikalische Prozesse, die in der Tiefe stattfinden. Da fließen Meeresströme rum und erzeugen Turbulenz und das resultiert dann in einem Auftrieb von nährstoffreichem Tiefenwasser und da findet dann auch vermehrt Produktion statt. Das sieht man auch auf Satellitenbildern zum Beispiel schön, dass die Farbe des Meeres dort eine andere ist. Sie ist grüner. Also man sieht wirklich die grüne Farbe der Meeresoberfläche auf den Satellitenbildern. Da ist ja der Ozean weniger blau und da sammeln sich dann auch mehr Planktonorganismen, die davon leben. Und auch letztendlich mehr Fische, die von Plankton leben.
Ich wollte gerade fragen, wer frisst eigentlich das ganze Plankton?
Genau, ja.
Das heißt, du forschst im Grunde am Anfang der Nahrungskette.
Ja, richtig.
Das klingt sehr romantisch. Auf so eine bizarre Art. Ja, das gut,
eine was verschrobene Vorstellung von Romantiker. Wie wir alle.
Wie bist du da hingekommen?
Wie ich
Plankton-Biologin geworden bin. Also man wacht ja nicht auf und sagt, ich werde Plankton-Biologin. Du bist Biologin.
Ja, ich habe Biologie studiert und habe mich aber eigentlich schon lange fürs Meer interessiert. Ich bin auch Seglerin. Ja, ich würde sagen, es ist so passiert. Eine Weile habe ich auch ein bisschen mehr mit Fischen gearbeitet. Also ich habe die Diplomarbeit habe ich über Fischlarven geschrieben, die ja dann allerdings auch Plankton sind. Und darüber bin ich, glaube ich, so ein bisschen dann ins Plankton gerutscht.
Wann immer ich mit Menschen, die sich mit dem Ozean auskennen, über den Ozean rede, beschreiben die eigentlich nur eine Katastrophe, die langsam aber sicher stattfindet. Ist das in deinem Forschungsgegenstand auch so?
Ja, das wird uns ja oft vorgeworfen, dass wir dass die Wissenschaft diese heranziehenden Katastrophen übertreibt, um dann auch mehr Forschungsgelder dafür zu kriegen, um daran zu arbeiten. Aber es ist tatsächlich so, dass wir überhaupt nicht wegreden können, dass einfach große Veränderungen anstehen oder passieren. Jetzt passieren, die wir beobachten können, die wir gut beschreiben können und wo wir versuchen, auch Vorhersagen treffen zu können, wie es sich in der Zukunft weiterentwickeln wird. Das ist auch im tropischen Ozean der Fall und was uns da in den Seegebieten, wo ich hauptsächlich beschäftigt bin, das ist der östliche Atlantik und Pazifik, was uns da am meisten beschäftigt, ist die Ausbreitung der sauerstoffarmen Gebiete.
Also nicht, also im Moment, also medial nehme ich gerade Plastik wahr, also Plastik, Microplastics.
Ja,
das ist bei dir nicht so das Problem dann? Obwohl, das kann man es lokal begrenzen?
Man kann es schlecht lokal begrenzen. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich jetzt speziell nicht an Plastik arbeite. Ich kann aber sehen, dass es ein Problem ist. Ich habe beispielsweise in den letzten 11 Jahren 3 Forschungsfahrten nach Peru gehabt, ins peruanische Auftriebsgebiet. Und bei der letzten, also 2017, haben wir festgestellt, dass eine unheimlich große Menge an winzig kleinen Kunststofffasern auf unseren Filtern war. Das heißt, wir hatten eigentlich gar nicht die Idee, jetzt dort an Plastik zu forschen. Aber wir haben natürlich wie immer, weil wir eben Planktonbiologen sind, sehr viel Wasser über sehr viele Filter gezogen. Und dann merkt man bei dem, was auf dem Filter zurückbleibt, es hat dann verschiedene Farben, je nachdem, in was für einem Gebiet man sich befindet, ist eben grün oder braun. Und es lagen aber obendrauf halt rote, blaue, grüne Kunststofffasern. Auch nicht nur an der Oberfläche, sondern vor allem auch in der Tiefe. Wo wir auch jetzt, wir hatten einfach, das war nicht die Idee dieser Fahrt, das zu quantifizieren, aber es hat uns alle sehr erschüttert sozusagen, weil wir das noch nicht kannten und weil wir uns auch wirklich gefragt haben, wo das jetzt auf einmal herkommt, ob das jetzt über Flüsse eingetragen wird aus irgendwelchen Waschmaschinen oder ob das Abrieb ist von Fischernetzen. Es wird natürlich sehr viel, sehr intensiv gefischt auch in dem Gebiet. Es ist schwer zu sagen, aber es war wirklich augenscheinlich und man hat natürlich in manchen Gebieten auch größere Plastikteile, die man einfach an der Oberfläche sieht. Also vor allem, wenn man sich in größeren Flussmündungen der Küste nähert, dann ist teilweise wirklich ein Teppich aus Abfall.
Und das ist tatsächlich ein Teppich, also das ist jetzt nicht so...
Ja, es ist natürlich dann von der, je nachdem
also es ist jetzt keine Metapher, sondern es ist wirklich ein Teppich, also das ist ein geschlossener...
Ja, geschlossen würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist so, je nachdem wie die Strömung das auch zusammentreibt, dass man manchmal minutenlang durch so einen Teppich fährt und dann kommt man wieder in ein offenes Wasser sozusagen, aber es ist wirklich teilweise eine immense Menge. Und das ist noch nicht mal, also ich war noch nie in diesem Patch, der beschrieben ist, sowohl im Pazifik ist er sehr ausgeprägt und im Atlantik ist aber auch da. Dieser Müllstrudel, den alle aus den Medien bereits kennen, genau da wird das ja auch wirklich dann akkumuliert, dadurch, dass das im Zentrum dieser Rotation ist. Da war ich noch nie, das habe ich noch nie gesehen. Ich kann es nur berichten, wie gesagt, aus vor allem aus Mündungsgebieten von Flüssen, dass es wirklich für jeden sichtbar ist. Also das ist ja nicht, was irgendwie ein Geheimnis ist.
Das peruanische Auftriebsgebiet, was ist das?
Ja, das ist ein sehr produktives Gebiet vor der Küste Südamerikas. Der Humboldtstrom wird das auch genannt, wo eben kaltes Tiefenwasser mit sehr viel Nährstoffen an die Oberfläche gelangt und da eben, wie ich eben auch schon erklärt habe, zu Wachstum von Algen führt. Da ist es an dieser Küste sehr ausgeprägt, das heißt, es kommt wirklich sehr kaltes, sehr nährstoffreiches Wasser nach oben. Es geht unheimlich schnell und es sind auch sehr große Fischbestände da, vor allem von kleinen pelagischen Fischen, also Sardinen und Anchovies. Das ist mengenmäßig tatsächlich die größte Fischerei weltweit, also was jetzt an Tonnage dort angelandet wird, das übersteigt alle anderen Fischereien.
Warum kommt das Wasser da hoch?
Jetzt muss ich die großräumige Zirkulation im Ozean erklären, okay?
Was ist eigentlich die großräumige Zirkulation im Ozean?
Genau, also wir haben eigentlich in beiden großen Ozeanbecken und ein bisschen auch im Indik, also im Pazifik, Atlantik und im Indik, haben wir so eine Kreisbewegung. Also es ist ein großer Wirbel sozusagen und dort, wo...
Je Ozean ein großer Wirbel oder einer über alle, der da so durch...
Nein, einer in jedem Becken. Also der Nordpazifik hat einen, der Südpazifik hat einen, der Nordatlantik hat einen und der Südatlantik hat einen. Und es ist jeweils am östlichen Rand, da wo der Passatwind ablandig weht, dort geschieht Auftrieb. Das heißt, das Wasser wird von der Küste weg, also äquatorwärts und weggetrieben und ersetzt durch tiefes, kaltes, nährstoffreiches Wasser. Genau das Gegenteil passiert eigentlich am westlichen Rand. Das sind dann die Gebiete, die wir kennen als Urlaubsgebiete, wo Korallenriffe sind. Das heißt, da ist sehr klares, blaues, nährstoffarmes Wasser. Da kann man gut tauchen. Da sind, wie gesagt, Korallen und sowas. Am östlichen Rand ist es eher grün, eher produktiv, aber da sind diese ganz produktiven Seegebiete. Also auch mit diesen riesigen Robbenkolonien und Seevögeln und so weiter. Also man kennt vom Namibia zum Beispiel, der Benguela-Strom oder die Küste Südafrikas, Namibias und Benguelas. Dann vor der Küste Westafrikas Kalifornien und Südamerika, die haben alle ihr eigenes Auftriebsgebiet.
Okay. Eigentlich waren wir eben bei sauerstoffarmen Gebieten, als
genau,
ich nach Plastik gefragt hatte.
Richtig, die sind eng verbunden mit diesen produktiven Gebieten. Denn dort, wo hohe Produktivität an der Oberfläche stattfindet, gibt es auch immer einen hohen...
hohe Produktivität an der Oberfläche heißt, Sonne macht...
Sonne macht Photosynthese, Sonne macht Wachstum.
Wachstum, genau.
Das heißt, da ist Biomasse, da ist organisches Material. Das wird zum Teil gefressen, das sinkt zum Teil aber auch ab. Und wenn es absinkt, dann wird es in der Tiefe gefressen oder es wird von Bakterien zersetzt und das verbraucht Sauerstoff. Das heißt, das sind Atmungsprozesse, Respiration, wo Sauerstoff aufgenommen wird, verbraucht wird, und wir nennen das dann Sauerstoff-Minimum-Zone. Das heißt, wenn wir ein Profil uns denken vom Sauerstoff, der ist ganz hoch an der Oberfläche, weil es da gesättigt ist mit dem Luftsauerstoff, und dann gibt es so ein Dip, also ein Minimum, und ganz in der Tiefe darunter wird es wieder mehr. Und diese Sauerstoff-Minimum-Zonen, die liegen eben, ja, ich sag mal so zwischen 200 und 600 Meter Tiefe. Und wir haben gefunden, dass die sich in den letzten 60 Jahren sowohl ausbreiten, also sie werden mächtiger, sie werden flächenmäßig größer und sie intensivieren sich in ihrem niedrigen Sauerstoff. Das heißt, Gebiete, die bis vor kurzem noch einen geringen Sauerstoff-Restkonzentration hatten, sind jetzt komplett anoxisch. Oder andere glauben, wir könnten bald anoxisch werden. Und das, ja, ist ein großer Faktor sozusagen in unserer Vorstellung vom zukünftigen Ozean, dass er auf jeden Fall sauerstoffärmer wird, als wir ihn jetzt kennen.
Was macht das denn aus dem Ozean, wenn jetzt auf einmal über, ich weiß nicht wie viele, wahrscheinlich hunderte von Quadratkilometern, ein sauerstoffleerer Riegel eigentlich diese beiden Schichten voneinander trennt? Also du hast oben Sauerstoff, du hast unten Sauerstoff, aber dazwischen nichts. Das heißt, da kommt ja auch nichts durch, oder?
Jetzt an Tieren, die sich bewegen können, wird es tatsächlich, manche werden getrennt, weil die können gar nicht da reinwandern, die sind eben sehr
auf Sauerstoff angewiesen.
Genau, die sind auf Sauerstoff angewiesen, können das nicht tolerieren, dass sie in diesen Nullsauerstoff kommen. Andere können das. Es gibt welche, die einfach sozusagen die Luft anhalten und da durchtauchen und dann unten sich aufhalten. Es gibt aber auch welche, die im Rahmen dieser täglichen Wanderbewegung tagsüber sich in dieser extremen Sauerstoff-Minimum-Zone verstecken.
Ja.
Dann eigentlich fast gar nichts machen, die hängen da nur so rum, atmen nicht oder nur.
Was sollen sie auch atmen?
Ja, sie können so ein bisschen anaeroben, so wie wir das auch, wenn man jetzt Hochleistungssport betreibt, dass sie kurz auf anaeroben Stoffwechsel umschalten. Aber sie müssen das dann in der Nacht wieder wegatmen sozusagen. Also sie müssen dann nachts an die Oberfläche aufsteigen, wo Sauerstoff da ist, wo sie ja auch dann fressen wollen, und können erst dann wieder am Morgen da reintauchen. Also das ist so eine Art Refugium, weil größere, schnell schwimmende Fische, die brauchen tatsächlich viel Sauerstoff, die können da nicht rein. Und für diese kleinen Plankton-Tiere, also vor allem für den Krill zum Beispiel, ist das wirklich so ein Refugium, wo sie sich dann drin verstecken können und nicht gefressen werden.
Du sagtest eben, unsere Vorstellung eines zukünftigen Ozeans. Wie ist denn die Vorstellung eines zukünftigen Ozeans, wenn sich dieses Phänomen ausbreitet?
Ja, das ist eben, wir sind dabei, das zu versuchen, das zu charakterisieren, und was man da eigentlich nur machen kann, ist eben Gebiete vergleichen, die jetzt schon eine unterschiedliche Ausprägung dieser Gebiete haben. Also ich hatte das erwähnt vor Südamerika, dass dieses Gebiet ist eins unserer Kernforschungsgebiete, da ist jetzt schon unter völlig, also ich sag mal auch historisch ist da immer schon eine sehr extreme Sauerstoff-Minimum-Zone gewesen. Und wir vergleichen dieses Gebiet mit einem Gebiet im Ostatlantik, wo zwar eine Sauerstoff-Minimum-Zone ist, die aber nicht so ausgeprägt ist, dass wir jetzt denken, dass sie wirklich zum Beispiel Tiere nicht da reinwandern können, weil das irgendwie zu wenig ist, sondern da können eigentlich alle gut leben. Wir sehen allerdings auch in diesem Gebiet in manchen Ozeanwirbeln, also das sind so rotierende Wasserkörper, Eddies nennen wir die, dass da der Sauerstoff sehr viel geringer sein kann. Und dann ist es natürlich wahnsinnig spannend für uns zu untersuchen, wie jetzt die Tiere, die eigentlich da nicht dran angepasst sind, an diese extremen Bedingungen, wie die damit zurechtkommen. Wandern die da trotzdem rein? Können die irgendwie das abpuffern? Oder ist das dann wirklich eine Todeszone, wo überhaupt keiner mehr ist? Also das ist so eine Art Kristallkugel sozusagen, wo man reingucken kann und sich ein bisschen eine Vorstellung machen, wie der Ozean der Zukunft im Atlantik aussehen könnte, wenn der Gesamtsauerstoff weiter abnimmt.
Und was siehst du in der Kristallkugel?
Ja, es gibt Tiere, die davon profitieren tatsächlich. Es gibt ganz wenige Arten, die wir in sehr großen Anzahlen gefunden haben in diesen Wirbeln. Es gibt aber auch welche, die da nicht rein und wandern können und die auch insgesamt dann, wenn man sich die Gesamt Menge, also Anzahl oder Biomasse dieser Art anguckt, die wirklich dann da gar nicht vorkommen oder viel weniger vorkommen, weil sie einfach mit den Bedingungen nicht zurechtkommen. Also es wird sich auf jeden Fall die Gesamtzusammensetzung der Arten ändern unter geringeren Sauerstoffbedingungen.
Wird das ein Problem werden oder? Also es ist natürlich ein bisschen Pillepalle, jetzt irgendwie Arten gegeneinander aufrechnen zu wollen, aber...
Der Ozean hat damit wahrscheinlich kein Problem. Der wird irgendwie auch weiter Ozean sein und da werden auch weiter irgendwelche Tiere drin leben und Bakterien sowieso. Die Frage ist, ob es für uns ein Problem ist, denn ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen, auch wie das dann das Plankton eben eine Nahrungsquelle für Fisch ist und dass Fisch, die meisten Fische nicht besonders tolerant gegenüber geringen Sauerstoffbedingungen sind. Also für die meisten Fische wird es eher ein Problem sein. Wer davon eher profitieren könnte, sind vielleicht gelatinöse Organismen. Also es gibt ja auch teilweise sehr, sehr große
Qualle.
Quallen, okay. Genau. Also
gelatinöse ja, Organismen ist auch schön.
Ich sage
gelatinöse. Hast du mich gerade fett genannt?
Ja, ich habe jetzt nicht Quallen gesagt, weil Quallen sind nur eine, also was wir Quallen als Quallen kennen, also was jeder als Qualle kennt, sind eben diese Medusen, ne? Die so einen Schirm machen und die so ja, vor sich hin spaddeln.
Vor sich hin was?
Ja, weiß ich nicht. Diese.
Ach so, ich dachte, das wäre ein Fachausdruck.
Nein, das war jetzt kein Fachausdruck, das war glibbern. Es gibt aber auch noch mehr Tiere, die eben auch aus Gelee sozusagen bestehen, die jetzt nicht unbedingt eine Quallenform haben, sondern es gibt zum Beispiel ganz große, so kettenbildende Siphonophoren. Das sind dann ganz viele Einzeltiere, die eine riesige Kolonie aufbauen. Die werden ja meterlang. Gelten aber auch als Plankton, weil sie eben nicht selbst schwimmen können. Ja. Aber die können auch, die sind wirklich Räuber. Also die haben so ganz lange Fangtentakel, die sie runterhängen lassen, wo auch große Tiere reinschwimmen können. Das heißt, die würden dann, oder solche Tiere können dann die Rolle eines Top-Prädatoren oder eines Räubers im Ozean erfüllen, ohne dass da überhaupt mal ein Fisch dabei sein muss. Also das würde dann sozusagen die Rolle der Fische ersetzen. Es sind aber jetzt nicht unbedingt Tiere, die wir gerne fangen und essen wollen. Also für den Menschen ist das auf jeden Fall wäre eine Konservierung des jetzigen Zustands sicherlich eher von Vorteil.
Weshalb wir ja eigentlich hier sitzen, ist, du warst gerade mit der Poseidon unterwegs.
Richtig.
Was ist das für ein Schiff?
Das ist ein mittelgroßes Forschungsschiff, das dem Geomar gehört. Das heißt, also es müssen trotzdem Anträge gestellt werden, wer damit fahren darf. Es können auch andere Institute das nutzen. Es ist meist in der Nordsee und im Atlantik unterwegs und wir waren jetzt auf den Kapverden oder vor den Kapverden.
Wie viele Leute, was also mittelgroß heißt, wie viele Leute sind da drauf?
11 Wissenschaftler waren wir jetzt.
Ach, ich hätte gedacht, da wären mehr.
Ja, deswegen ist es kein großes, es ist ein mittelgroßes.
Müsst ihr da eigentlich alles machen oder gibt es auch noch eine Normalbesatzung, die den Betrieb des Schiffes aufrechterhält?
Ja, es gibt eine nautische Besatzung sozusagen. Also das setzt sich eben zusammen aus Nautikern, aus Matrosen, aus Maschinenwärtern, Ingenieuren, die das Schiff betreiben. Aber es gibt auch einen Koch. Das heißt, der eigentliche Betrieb des Schiffs und die Technik des Schiffs obliegt der Besatzung. Mhm. Und wir kommen eben nur für diese Reisen als Wissenschaftler an Bord, kümmern uns aber gar nicht um die Technik des Schiffs, sondern kümmern uns nur um die Forschung. Also wir müssen selber weder die Winden bedienen, noch uns das Essen kochen. Das macht die Besatzung.
Jetzt wird's boulevardesk. Wie ist denn so das Leben auf dem Schiff?
Ja, wahrscheinlich ist es so, dass man das mag oder nicht mag. Mir gefällt es immer wieder wahnsinnig gut, weil es einfach einen in diesen Lebensraum, den man erforscht, wirklich hineinbringt und man arbeitet für eine relativ kurze und begrenzte Zeit sehr intensiv und auch sehr eng mit den Leuten, die man jetzt da dabei hat, an diesem Lebensraum und findet immer wieder etwas, was man sich vielleicht vorher gar nicht gefragt hat, was man gar nicht in diesen Fahrtantrag reingeschrieben hat, was aber auf einmal da ist und einen fasziniert und kann wirklich sich auch mit diesen Leuten direkt darüber austauschen. Es ist dann immer, wenn man zurückkommt und das dann auswertet natürlich, dann verläuft sich das oft wieder so ein bisschen. Die Leute, die dort mit waren, sind vielleicht an anderen Instituten oder sie sitzen hier auf dem Ostufer. Man sieht sich also nicht jeden Tag. Jeder analysiert natürlich seine Daten und man versucht es immer wieder dann auch zusammenzubringen. Aber dieses eigentliche Arbeiten auf dem Schiff ist wirklich unersetzlich, abgesehen davon, dass man natürlich die Proben benötigt, die man ja nur von dort bekommt. Also es geht nur, indem man dort auch mal hinfährt.
Wie lang ist denn da dein Arbeitstag, wenn du sagst, es ist sehr intensiv? Es wird ja nicht sein wie hier, 8 Stunden, dann gehst du nach Hause und guckst Fernsehen, oder?
Nee, der kann sehr lang sein. Das kann auch mal 2 Tage hintereinander fast durchgehend sein. Aber man hat natürlich auch nur begrenzte Ressourcen und muss dann eben auch die Fahrtplanung so gestalten, dass sich das so abwechselt. Dass meistens haben ja auch die verschiedenen Leute unterschiedliche Aufgaben, dass dann man das auch mal wechselt, dass sich jemand auch mal ausruhen kann und was anderes gemacht wird in der Zeit. Also man versucht natürlich die Schiffszeit so effizient wie möglich zu nutzen. Das Schiff wird nie einfach irgendwo liegen und alle schlafen. Das passiert nicht. Das kommt nicht vor. Aber jeder muss natürlich sich auch mal ausruhen. Also es geht ja gar nicht anders.
Das Team, also die 11 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die da jetzt waren, sind die, also stellt da jeder seinen eigenen Antrag, um eben auf der Poseidon zu sein und zu forschen? Oder seid ihr ein Team, das mit einem Auftrag dahin gefahren ist?
Genau, richtig. Also man schreibt zusammen eben diesen Antrag. Irgendjemand hat den Hut auf sozusagen, der ist Fahrtleiter. Der hat normalerweise auch den Fahrtantrag hauptamtlich gestellt mit Zuarbeit von anderen, die dann vielleicht auch Co-Antragsteller sind. Und das wissen aber alle, die da mitfahren, Bescheid. Es ist jetzt keiner, der irgendwie einen Einzelauftrag hat und was ganz anderes macht, sondern es macht ja auch nur Sinn, wenn das, was man dort tut, irgendwie zusammen funktioniert.
Was war euer Auftrag?
Wir wollten nahe der Inseln die mesopelagische und batipelagische Gemeinschaft besser beschreiben. Das
also
sind
pelagisch war das, was genau, weder das, oben noch unten rausguckt.
Genau, weder das, was das oben und unten nicht rausguckt. Und mesopelagisch heißt in der Zwielichtzone sozusagen, also zwischen 200 und 1000 Meter. Mhm. Und batipelagisch ist tiefer als 1000 Meter. Und das sind wirklich dann Gebiete, wo es auch immer noch relativ wenig Beobachtungen gibt. Und das hat uns so ein bisschen dazu gebracht, oder vor allem den Fahrtleiter, Henk-Jan Hoving, der hat hier eine Gruppe aufgebaut am Geomar, die sich mit diesen sehr tiefen Gemeinschaften beschäftigt. Und da sind diese Inseln mitten im Ozean ein bisschen ein Glücksfall, weil die ja auch Schutz bieten. Und man nahe der Inseln in Leh, also die liegen in der Passatzone, und wenn man sich so im Südwesten der Inseln aufhält, dann hat man da relativ ruhige Arbeitsbedingungen mit wenig Wind und Welle und kann da auch Instrumente ins Wasser bringen, die ein bisschen schwieriger zu fahren sind oder auch die frei fahren, wie wir hatten jetzt das bemannte Tauchboot Jago dabei. Das kann man überhaupt nur aussetzen, wenn es wirklich ruhig ist. Also das kann man jetzt nicht mitten im Atlantik bei 6 Meter Seegang ins Wasser werfen.
Fährt man das eigentlich selbst oder gibt es da einen Operator, der einen nicht ranlässt?
Da gibt es einen Piloten, der einen nicht ranlässt, genau. Aber es ist ein Platz für zwei Leute, das heißt, der Pilot und ein Wissenschaftler fahren in dieses.
Hast du drin gesessen?
Ja, ich durfte auch einmal mitfahren.
Kann man das beschreiben? Wie ist das? Wahrscheinlich kann man das nicht beschreiben, oder?
Es ist auf jeden Fall anders, als ich dachte. Ich dachte, ich hätte vielleicht ein bisschen Angst, weil es ja auch dann doch ein sehr hoher Druck ist, der auf dieser kleinen gelben Kugel lastet.
Wie tief seid ihr gegangen damit?
Bis 360 okay. Meter. Aber darüber macht man sich tatsächlich, wenn man drin sitzt, gar keine Gedanken mehr, sondern schaut nur irgendwie raus, was man da sieht, denn es ist doch, also ich arbeite jetzt schon ziemlich lange in diesem, im Plankton-Geschäft, aber es ist was völlig anderes, wenn man immer nur diese Netzfänge oder selbst Kameraaufnahmen hat oder wenn man das wirklich mal mit eigenen Augen sieht.
Auf Augenhöhe mit dem
Plankton. Auf Augenhöhe, ja, wie sich die Tiere auch in dieser Umgebung bewegen und wie sie sich aneinander auch orientieren und teilweise auch größere, die Inseln oder Substrat für andere sind, das ist doch sehr, sehr faszinierend und das bekommt man so eigentlich mit anderen Mitteln nicht zu sehen. Und das Tauchboot hat natürlich auch den Vorteil, dass man auch dann, also man ist sehr still im Wasser, es hat fast keine Turbulenz und man ist in der Lage, mit diesen Manipulatoren und verschiedenen Probennahmegefäßen halt dann auch diese Tiere zu fangen. So wie, also gerade diese sehr fragilen, gelatinösen Viecher, die auch viel kaputt gehen, wenn man sie einfach mit Netzen fängt, die kann man damit unheimlich gut dann fangen und beschreiben. Also wir haben tatsächlich da auch dann welche beobachtet, die für diesen Teil des Ozeans noch gar nicht beschrieben waren. Weil sie einfach immer übersehen werden. Sie werden halt mit Netzen nicht gefangen oder zerstört oder werden dann wir fixieren ja diese Netzproben meistens mit Formaldehyd. Da lösen sich viele dieser fragilen Tiere einfach auf. Die sieht man dann nachher gar nicht mehr in den Proben.
Aber wie fixierst du die dann, wenn du sie per Hand, wenn du sie per Hand gefangen hast? Weil spätestens, wenn du die fixierst, lösen die sich doch dann
auf. Genau, also man versucht einfach dann gute Bilder zu machen und dann Proben für Genetikanalysen einzumachen. Das heißt, die werden dann, man nennt das Barcoding, dass man halt eine DNA-Analyse darüber laufen lässt, dass man sie auch den Arten zuordnen kann, dass man zum Beispiel schauen kann, ist das jetzt derselbe, den wir aus dem Pazifik kennen, oder ist es vielleicht eine andere, eine Schwesterart? ja, genau, das sind eigentlich die Wege, die man zur Dokumentation hat, eben die Fotografie, vielleicht auch Zeichnungen und eben dann die DNA-Proben. Ja, wie gesagt, so eine Formaldehyd-fixierte Probe, die ist eigentlich für sowas nicht mehr so gut zu gebrauchen. Die ist geeigneter für Krustentiere, also für Krill und Kobepoden, also Ruderfußkrebse und also was, aber eher nicht für die Gelatinösen.
Wie genau forschst du denn da? Also du wirst ja jetzt nicht die ganze Zeit nur rumschwimmen und Plankton sammeln und angucken, oder?
Nee, wie gesagt, wir fahren diese Netze, die dann die fixierten Proben uns geben. Die werden aber nicht auf dem Schiff analysiert, sondern an Land. Die werden entweder dann gezählt von jemandem, der sich in der Taxonomie gut auskennt, oder was ich hauptsächlich mache, ist, dass sie gescannt werden auf einem, ja, im Grunde auf einem ganz normalen Scanner, wie man jetzt auch Papierdokumente scannt. Und dann mit einem Computerprogramm in ganz viele Einzelbilder, also jedes Tier bekommt ein einzelnes Bild, und die werden dann mit so einer Computerpipeline, also mit einem Algorithmus sortiert. Wir gucken dann immer nochmal selbst rein, ob das auch richtig sortiert ist, aber dann bekommt man eben zu jedem Tier nicht nur eine Gruppe, also was das jetzt für einer ist, sondern auch wie groß es ist, und kann darüber eine Biomasse ausrechnen. Und das ist für uns unheimlich wertvoll, weil wir über diese Biomasse und den Ort, wo wir das gefangen haben, also auch die Wassertiefe, wir haben eben Netze, die nicht nur jetzt, die man ins Wasser schmeißt und dann kriegt man einen Batzen hoch, sondern die können in 5 oder 9 verschiedenen Tiefen fangen. Und dann wissen wir eben, dieses Tier ist jetzt so und so groß und das war genau dort. Und wir wissen natürlich auch, welche die Temperatur von diesem Ort, wo wir es gefangen haben, und können dann ausrechnen, was das Tier tut, was es veratmet, was es ausscheidet. Und das ist für uns eine wichtige Information, wenn wir jetzt in beispielsweise ein Nährstoffbudget des Ozeans aufstellen wollen, wo wir sagen möchten, was ist denn jetzt der Beitrag vom Zooplankton zum Nährstoffrecycling, oder wie viel Sauerstoff wird eigentlich jetzt vom Zooplankton veratmet? Also Bakterien haben wir eine grobe Vorstellung, aber was jetzt diese wandernden Tiere eigentlich machen die ganze Zeit, das ist noch relativ schlecht charakterisiert, und das ist eigentlich das, was ich in der Hauptsache tue.
Du sagtest, in der Regel, wenn man so unterwegs ist, dann findet man auch immer wieder Sachen, die nicht im eigentlichen Projektantrag standen. Was hast du denn gefunden diesmal? Also was hat dich überrascht?
Ja, also hier hat uns jetzt überrascht, dass wir diese Feuerwalzen gefunden haben, die ich eingangs erwähnt habe. Die waren nicht beschrieben in dem Gebiet oder jedenfalls nicht in diesem Vorkommen. Und die waren auch nur ganz nahe der Inseln und sind da aber augenscheinlich wirklich das absolut dominante Tier. Sodass wir uns jetzt fragen, was die eigentlich für einen Einfluss haben, sowohl auf den Stofftransport wie auch jetzt auf die Biomasse, die dann zum Meeresboden gelangt. Also die irgendwann sterben sie ja auch und sinken ab. Die meisten dieser gelatinösen Tiere werden nicht besonders gern von anderen gefressen. Also es gibt eigentlich nur wenige Tiere, die darauf spezialisiert sind, jetzt Quallen oder auch diese Feuerwalzen zu fressen. Schildkröten gehören dazu oder der Mondfisch, den viele auch kennen. Aber eigentlich werden sie nicht besonders gern von allen gefressen. Das heißt, viele sterben einfach so und sinken dann zum Meeresboden ab. Und das ist natürlich.
Warum werden die nicht gerne gefressen?
Ja, es ist halt doch hauptsächlich Wasser.
Ach so, ja, stimmt, ja. Schnittfestes Wasser. Also,
schnittfestes Wasser mag nicht jeder.
Also die sinken dann ab und liegen dann unten und vergammeln dann auf dem Meeresboden. Aber es ist doch
richtig,
nur Wasser.
Oder ja, es ist nicht nur Wasser. Es ist ja auch gebundener Kohlenstoff drin und andere Nährstoffe. Das heißt, sie transportieren schon organisches Material von der Oberfläche in die Tiefsee, und das in wahrscheinlich einer nicht kleinen Menge. Aber das können wir noch nicht abschätzen, wie viel das jetzt eigentlich dort beiträgt.
Was ist denn der nächste Antrag, den du dann stellen wirst? Also was ist die nächste Frage, die sich jetzt daraus ergeben hat, was du in den 3
Ja, also was werden. Genau, was weitere Fragen, die wir uns jetzt stellen, ist eben, dass wir diese, also wir nennen das bentopelagische Kopplung, also was jetzt aus der Wassersäule kommt und auf den Meeresboden fällt, oder auch was am Meeresboden dann zersetzt wird und sich wieder in das Wasser reinmischt, das wollen wir besser verstehen. Das heißt, da müsste man dann wirklich auch zum Meeresboden gehen und dort untersuchen, was damit passiert. Wir glauben auch, dass immer noch nicht gut charakterisiert ist dieser Effekt der Inselmasse, also dass man wirklich diese produktiven Gebiete ganz nah an den Inseln hat. Das ist weder von der Physik, also wie sich da jetzt die Durchmischung darstellt und wie die Nährstoffe an die Oberfläche kommen, weder von der Physik noch von der Biologie her eigentlich für unsere Vorstellung ausreichend charakterisiert. Das heißt, da wollen wir gerne dran weiterarbeiten und auch an, ja, wir nennen das mesoskalige Prozesse. Das heißt, das sind Wirbel oder Filamente, die sich an diesen Inseln bilden und dann so ein bisschen weggetrieben werden, die aber teilweise auch noch ein produktives Signal haben, die also auch noch grün sind vom Satelliten aus. Und das wollen wir noch besser charakterisieren, was das jetzt für einen Einfluss hat auch auf das weitere Nahrungsnetz. Ist das jetzt nur grün, weil da viel Chlorophyll ist und da passiert aber nicht weiter mit? Oder sind das jetzt wirklich auch Aggregationen, wo viel Plankton, viel Fisch sich dann ansammelt? Da würden wir gerne dran weiterarbeiten.
Gibt es eigentlich aus eurer Forschung raus so einen unmittelbaren produktiven Nutzen auch? Oder ist das noch so sehr Grundlagenforschung, dass es in der Grundlagenforschung bleibt? Stammtischfrage, ne? Was nützt das eigentlich alles?
Ja, ich glaube, da müssen wir ehrlicherweise sagen, das ist Grundlagenforschung. Auch wenn mein Verständnis ist, dass es die Organismen, an denen wir forschen, sind letztendlich die Nahrungsquelle für eben auch kommerziell genutzte Fischbestände.
Ja.
Von daher ist es in meinen Augen nicht egal. Also auch für,
ja, egal,
für
direkte ja
Anwendung
nicht.
Aber es ist also. Es hat keine direkte Anwendung. Wir rechnen jetzt nicht direkte, wir machen keine Bestandsabschätzung von Fischen. Wir sagen nicht voraus, ob jetzt stechende Quallen an einem Touristenstrand auftauchen. Wir versuchen.
Könntet ihr das?
wir könnten es versuchen. Ja, man kann natürlich schon Bedingungen versuchen einzugrenzen, die solche Blüten von unangenehmen, also es gibt ja unangenehmes Plankton. Es gibt sowohl ganz kleines unangenehmes Plankton, was dann diese Muschelvergiftung auslöst und sowas. Es gibt großes unangenehmes Plankton, was Quallen, die stechen sind. Es gibt schon Versuche, das also einzugrenzen, dass man sowas vorhersagen kann. Das hat dann natürlich auch einen direkten Nutzen für Leute.
Unterscheidet sich eigentlich Plankton in tropischen Ozeanen vom restlichen Plankton oder ist es jetzt nur Zufall, dass du in tropischen Ozeanen dir Plankton anguckst?
Ja, die tropischen Ozeane sind jetzt für uns interessant wegen dieser Sauerstoffproblematik. Mhm. Es unterscheidet sich aber auch die Planktongemeinschaft ganz, ganz erheblich, denn eigentlich sind ja die Tropen so übers Jahr gesehen sehr stabil. Das heißt, man hat gar nicht so sehr diese Saisonalität wie hier. Hier hat man ja also in höheren Breiten ganz ausgeprägt diese sogenannte Frühjahrsblüte. Das heißt, irgendwann im Frühjahr, wenn sich die Oberfläche so sehr erwärmt, dass sie nicht immer wieder runtergemischt wird, wachsen die Algen ganz stark, es wird ganz grün und das ist sozusagen der Startschuss für eine übers Jahr konzentrierte Planktonsukzession. Das heißt, es wachsen erst die Algen fressen, dann wachsen die Fische, die Ruderfußkrebse fressen und so weiter. Es kommt nochmal ein kleinerer Algenpeak im Herbst. Diese Saisonalität fehlt in den Tropen fast vollständig. Das heißt, da hat man nur so ein bisschen Fluktuation, mal ist der Passatwind stärker, mal schwächer. Aber im Grunde ist es sehr stabil und das macht es zum einen sehr nährstoffarm, wie ich schon erklärt hatte. Diese blaue Farbe ist ja, weil wenig im Wasser ist, was sehr klar ist. Es macht es aber auch anscheinend durch seine stabilen Verhältnisse notwendig, dass sich Arten ganz genau anpassen an ihren Lebensraum. Das heißt, es koexistieren viel mehr Arten als in den höheren Breiten. Die Diversität ist viel höher. Es ist für uns eigentlich auch immer wieder erstaunlich, wenn wir jetzt irgend so ein Netz durch die oberen 200 Meter ziehen und kippen das in einen Eimer. Das ist dann eigentlich nur ausgestanzt, wie so eine Säule jetzt, dieser vierte Quadratmeter oder was aus dem Ozean. Und da sind zum Beispiel Ruderfußkrebse, sind da über 100 Arten drin, die für uns erstmal als Menschen unheimlich ähnlich aussehen und wir uns fragen, wie kommt das überhaupt zustande, dass die sich entwickelt haben, dass die Evolution dazu geführt hat, dass sich jetzt an einem Ort so viele verschiedene Arten einen Lebensraum teilen können. Das ist in den hohen Breiten nicht so. Da gibt es dann vielleicht, ich sag mal, zwischen 10 und 20 Ruderfußkrebse, die an einem Ort auftreten, aber nicht über 100.
Ist in den Tropen nur eine größere Diversität oder auch eine höhere Masse?
Oder nee, die Masse ist geringer.
Masse ist geringer.
Masse ist geringer, Diversität höher. Ja.
Das heißt dann auch, die restliche Biomasse ist da auch geringer, also auch weniger Fische als in den höheren Breiten?
Wenn man es über den ganzen, also sozusagen der durchschnittliche tropische Ozean, ist es geringer. Es sind aber teilweise dann so Hotspots, wo sich vieles sammelt. Also auch Thunfischschwärme kommen ja in den Tropen vor, die orientieren sich dann natürlich an ihren Futterfischen und die wiederum orientieren sich an Meeresströmungen, die irgendwo hochkommen und Produktivität machen. Das heißt, es gibt auch da eine hohe Biomasse, die ist aber sehr verteilt. Also die durchschnittliche Biomasse ist geringer als in den höheren Breiten.
Was machst du eigentlich, wenn du nicht mit dem Schiff unterwegs bist, um Plankton zu sammeln?
Dann sitze ich doch die meiste Zeit am Rechner und werte Daten aus, also eben wie beschrieben diese Bilddaten, oder wenn ich dann aus diesen Bildern Zahlen gemacht habe, mache ich daraus eine Statistik, und wenn ich aus der Statistik Bilder gemacht habe, oder wenn ich die habe, mache ich die Bilder daraus und versuche das Ganze dann aufzuschreiben. Ein geringer Teil oder etwas geringerer Teil als die Rechnerarbeit ist auch Arbeit im Labor, wo man eben Wasserproben analysiert oder eben diese Zooplanktonproben scannt. Aber der Löwenanteil ist schon am Computer.
Diese Sachen im Labor, ist das nicht eigentlich was man automatisieren können, wollen, verstehst schon?
Ja, ist ja teilweise automatisiert. Also beispielsweise Wasserproben, jetzt Nährstoffe oder sowas, werden schon in eine Maschine reingeschoben, aber die Maschine braucht ja auch Zuarbeit. Also da, die kann man nicht alleine laufen lassen. Man muss die Proben auch irgendwie vorbereiten. Hm. Also irgendwas fällt da schon noch an. Es sind ja auch die Anwendungen, die wir hier haben, haben einen relativ eng gefassten Nutzerkreis. Das heißt, es ist jetzt die Automatisierung, glaube ich, noch nicht so weit fortgeschritten wie in der medizinischen Forschung vielleicht, wo einfach das Nutzerspektrum größer ist und auch kommerzielle Anwendungen mehr entwickelt werden.
Ist der Arbeitsplatz auf dem Schiff ein stinknormaler Arbeitsplatz, oder ist das immer sowas wie Weihnachten, wenn man da arbeiten darf?
Wie Weihnachten weiß ich jetzt nicht, aber für mich ist es schon was Besonderes, und ohne fände ich auch irgendwie nicht so gut.
Wie oft bist du da unterwegs?
Ja, früher mehr, jetzt habe ich zwei kleine Kinder, da muss man natürlich immer gucken, wie man das auch organisiert. Im Schnitt mache ich eine längere Reise im Jahr.
Länger heißt wie lang?
Ja, so irgendwas zwischen 3 und 5 Wochen.
Ich könnte mir vorstellen, dass egal, also obwohl ihr das immer und immer wieder macht, dass ihr mit dem Schiff mehrere Wochen rausfahrt, ihr auch immer wieder dieselben Sachen vergesst mitzunehmen. Woran scheitert man da grundsätzlich? Ja, das ist jetzt wieder der Boulevardteil.
Sachen, die ich vergesse mitzunehmen. Kaffee. Ich vergesse immer wieder, dass der Kaffee meistens nicht der ist, der mir am besten schmeckt auf diesen Schiffen, und nehme mir immer vor, bei der nächsten Fahrt nehme ich mir mal richtig guten Kaffee mit, aber das vergesse ich dann meistens.
Ansonsten mangelt es auf so einem Schiff an nichts?
Nee, eigentlich nicht. Also manchmal fehlen auch so banale Sachen wie vielleicht Druckerpapier, die eigentlich ja auch, das Schiff wird ja ausgerüstet und verproviantiert von einem Schiffsausrüster, und da wird meistens auch so Verbrauchsmaterial wie Papier eben mitgeliefert, aber es kann manchmal passieren, dass ein Engpass ist, und dann wird aber dann vielleicht vorher noch Bescheid gesagt an die Wissenschaft, bringt mal ein bisschen Papier mit, wir haben ja gerade einen Engpass, sowas. Aber ansonsten sind wir auch, was unsere Ausrüstung angeht, mittlerweile relativ routiniert, das zusammenzupacken. Meistens hat dann ja auch vielleicht noch jemand anders was dabei, wenn der Edding nicht mehr geht oder so. so richtig was Schlimmes vergessen habe ich zum Glück noch nie. Es ist immer mein schlimmster Albtraum, dass man so richtig was Wichtiges vergisst. Bis jetzt hat es immer geklappt.
Wie wohnt ihr denn da auf der Poseidon?
Das sind
Einzelkabine mit Balkon.
Nee, das sind Zweierkabinen mit einem Waschbecken, und man teilt sich ein Bad, also eine Nasszelle mit noch einer anderen Kammer. Also außer zum Schlafen verbringt man jetzt in den Kammern eigentlich nicht so wahnsinnig viel Zeit. Von daher ist das jetzt, also ich habe auch, finde ich, also ja, auf den neueren großen Schiffen sind größtenteils Einzelkabinen. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich überflüssig und würde den Platz lieber für mehr Laborplatz und Wissenschaft nutzen als für eine Kabine für mich allein.
Aber wo verbringst du Zeit, wenn du also nicht in der Kabine bist und nicht im Labor, weil dein Gehirn kann ja auch nicht durchgehend arbeiten. Was machst du noch so?
Nee, aber man sitzt ja auch mal so im Labor rum und schnackt noch mit seinen Kollegen, oder auf Poseidon gibt es draußen auch, also wenn man jetzt in den Tropen ist, ist es natürlich luxuriös. Ja. Man kann mal rausgehen, und wenn man frei hat, kann man ja vielleicht auch abends nochmal dann sich hinsetzen und ein Bier trinken. Ansonsten ist man halt irgendwie drin.
Ist man da?
Ich habe auch mal, also den Tropenreisen habe ich meistens eine Hängematte dabei, die ich mir irgendwo hinhängen kann draußen, und dann da mich reinlegen.
Ist man da jemals alleine auf so einem Schiff?
In der Hängematte bin ich eigentlich immer alleine.
Ich meinte das jetzt eher so also als Rückzugsort. Also kann man sich da mal zurückziehen und sagen, ich will jetzt einfach mal ein paar Stunden keinen Menschen sehen und nicht reden und gar nichts?
Ja, in der Hängematte. In der Hängematte. Also okay. Sonst eigentlich nicht. Nee, sonst, also gut, in der Kammer, da hat man ja seinen Menschen, der da auch noch wohnt, der kommt dann vielleicht ab und zu mal vorbei. Also dass man sich da jetzt, also man muss sich ja auch nicht wegsperren. Aber wenn man jetzt wirklich mal ein bisschen nachdenken oder allein sein will oder Musik hören, dann ist das schon ganz gut, wenn man sich draußen irgendwo hinsetzen kann. Das ist natürlich vom Fahrtgebiet abhängig. Wenn man jetzt im Winter im Nordatlantik unterwegs ist, dann muss man halt drinnen sein und da gibt es wahrscheinlich dann relativ wenig Platz, um allein zu sein.
Beurteilst du solche Fahrten auch nach da, wohin die gehen? Also fährst du lieber in die Tropen, weil du dann die Hängematte mitnehmen kannst? Oder sagst du, nee, ich fahre lieber in den Atlantik, weil da mehr Biomasse ist? Oder irgendwie, also ist es eher ein wissenschaftlicher Anspruch, der dich freut auf dem
ja,
Schiff?
Ja, also es ist schon eher ein wissenschaftlicher Anspruch. Ich habe vor 2 Jahren mal 3 Fahrten mitmachen dürfen bei den Norwegern im Lofotengebiet, was natürlich dann eher kalt ist und da ist jetzt nicht so, dass aber man draußen sich
Whale-watching, ne?
Ja, genau. Whale-watching, riesige Kabeljaue, also das ist dann einfach ist ein anderes Ökosystem, was aber auch begeistert auf seine Weise, ne? Das ist dann mal was anderes.
Helena Haus, vielen Dank.